Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de an diesem Montag und wir haben einiges vor in der Sendung. Wir schauen auf die Genesis Open, auf den Sieg von JB Holmes, auf die Wetterkapriolen im Riviera Country Club. Wir schauen zum Stroke und Matchplay auf der European Tour und wir schauen natürlich auch zu den Champions und zu den Damen. Und bei den Damen, da hat sich was ereignet, worauf wir gleich zum Beginn nochmal eingehen werden. Aber vorher begrüße ich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Desiree, bist du beim Puttlesen schon mal in einen Bunker gefallen?
Es könnte man vermuten eigentlich, aber nein, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Du nicht, aber Bronte Law, die hat das geschafft bei der ISPS Hender Women's Australian Open. Da ist sie nämlich am Samstag beim Lesen eines Putts tatsächlich in den Bunker gestürzt. Sie hat es bei den Kollegen der LPGA Tour erzählt. Über Twitter ging dieser O-Ton dann auch rum. Wir hören mal rein.
I was just minding my own business, going through my pre-shot routine, lining up my putt and stepped back. And as I stepped back with my left foot, it seemed to be sliding away from me very quickly. And I'm starting to feel like I'm falling into a bunker. So that happened, which was, it was interesting. Gave my partner a little bit of entertainment there and, you know, yeah, it was unfortunate, but managed to at least make the putt. I know everyone was concerned, you know, whether I made the putt or not. Somehow held it together between crying, laughing.
Ja, zwischen Weinen und Lachen war sie selbst ein bisschen. Bilder gibt es davon übrigens leider bisher noch nicht, sind keine aufgetaucht. Angeblich soll es irgendwo welche geben. Sind gespannt, ob die irgendwann dann Social Media mäßig steil gehen. Aber Desiree, das ist schon eine bemerkenswerte Geschichte. So oft hört man das nicht, dass jemand so in der Pre-Shot-Routine drin ist, dass er dann tatsächlich auch einen Bunker übersieht.
Ja, aber man kann ja nicht vorwerfen, dass sie nicht konzentriert das gewesen stimmt. wäre. Insofern. Also ich hoffe, da tauchen keine Bilder auf, weil das ist highly embarrassing.
Sie hat's aber selber über Twitter auch verbreitet. Also sie ist letztlich schuld daran, dass überhaupt okay. da so groß drüber gesprochen wird.
Naja gut, das ist halt auch wirklich wahnsinnig lustig. Also ich meine, ich habe auch schon lustige Sachen erlebt, tatsächlich auch in Bunkern, bin aber dann nicht reingefallen. Hat eher mit wieder rauskommen zu tun, aber das ist wirklich süß und ja, aber ich meine, also ganz ehrlich, ich kann es mir tatsächlich vorstellen, ich habe jetzt, ja, weiß ja nicht, wie das Loch und eben das Grün und der Bunker dann da aussah, aber das ist ja manchmal steil und wenn du dann einfach zurückgehst in der Puttlinie und guckst und gar irgendwie total gar nicht an den Rest des Platzes denkst, dann kann das schon mal passieren. Also insofern, ja, sie hat da mein vollstes Mitgefühl und Verständnis und wie gesagt, könnte mir auch passieren. Muss aber natürlich, wenn das dann passiert, da musst du natürlich lachen ohne Ende. Also das ist dann auch nicht böse gemeint und sie hat das selber auch schon gesagt, dass sie den Kolleginnen da so ein bisschen Entertainment geboten hat.
Und die haben auf Social Media auch eifrig Anteil genommen an diesem Unglück, aber sie kann ja von Glück sagen, dass sie auf diesem Kurs da in Australien auf die Nase gefallen ist und relativ weich im Bunker gelandet ist, weil so tief sind die Bunker da nicht, anders als bei der Genesis Open im Riviera Country Club. Da sind die Bunker deutlich tiefer, über die sprechen wir gleich und wir sprechen natürlich auch über Pre-Shot-Routines, allerdings über welche, die dann eher in Richtung Sieg geführt haben, auch wenn das nicht zur Freude der gesamten Konkurrenz war. Wir sprechen gleich über JB Holmes hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Riviera Country Club, unsere erste Station in der neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zur Genesis Open 2019 und zunächst mal auf das Final-Leaderboard. JB Holmes gewinnt mit minus 14 vor Justin Thomas, der folgt auf Platz 2 mit minus 13. Dritter wurde Siwoo Kim mit minus 12, Desiree. Und weil ich es eben kurz vor der Pause sagte, wir sprechen auch über Pre-Shot-Routines. Die Pre-Shot-Routine von JB Holmes, bevor wir auf das gesamte sportliche Geschehen dort eingehen im Pacific Palisades, die hat auch so ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt, denn er ist zwar nirgends reingefallen, aber er hat bei auch sehr viel Akribie an den Tag gelegt. Drücken wir es so aus.
Ja, das ist jetzt sehr huldvoll ausgedrückt. Bei JB Holmes, also es ist jetzt nun wahrlich nichts Neues, dass er einer der langsamsten Spieler auf der Tour ist. Und wir hatten ja auch das Thema schon öfter, dass es eigentlich wünschenswert wäre, dass das Spiel insgesamt schneller wird oder einfach nicht so langsam praktiziert wird. Vor allen Dingen ja nicht so langsam von nur einzelnen Kollegen und die anderen würden gern schneller. Und insofern ist es mit JB Holmes durchaus eine Herausforderung. Aber ich sehe auch ein, dass natürlich bei solchen Bedingungen, wie sie jetzt bei der Genesis Open geherrscht haben und vor allen Dingen auch in der Finalrunde geherrscht haben, dass du da vielleicht schon mal irgendwie einen Ticken mehr Zeit dir nehmen musst, wenn es halt gar so windet und gar so schwierig ist. Aber also laut Twitter, da hat einer mal gepostet, ich kann das natürlich nicht nachprüfen und ich habe es auch nicht nachgestoppt, aber der hat gepostet, dass JB Holmes für eine Putt-Vorbereitung 1:19 gebraucht hat, wo ich dann halt wirklich jegliches Verständnis verliere und sag, hey, also, und das ist eben, wie gesagt, also es geht ja hauptsächlich darum, er verlangsamt ja nicht nur komplett die Geschwindigkeit seiner eigenen Runde, sondern sind natürlich die anderen auch betroffen. Und wenn da jemand dabei ist, der eigentlich einen komplett anderen Rhythmus hat, ist es für den wirklich schwer. Und ja, aber das Thema Slow Play wird da auch nicht so wirklich angegangen auf der PGA-Tour. Und insofern weiß ich auch nicht, ob sich da so schnell was ändert.
Werden wir natürlich abwarten und hier verfolgen auf meinsportpodcast.de bei nur Golf. Aber jetzt gucken wir auf das sportliche Geschehen auf der Schlussrunde. Und das war dann ja am Ende auch dank dieser vielen Wetterkapriolen auch so ein Auf und Ab wie an den ersten drei Tagen letztlich auch. Das ganze Wetter hatte das Programm ordentlich durcheinander gewürfelt. Wir haben ja hier am Freitag über die erste Runde gesprochen bei nur Golf und da ja auch festhalten müssen, ja, die waren alle noch nicht durch und das verzögerte sich dann übers Wochenende hinaus. Man musste dann auf der zweiten Runde dann oder am zweiten Tag mussten einige dann ja auch 36 Löcher gehen. Auch die haben sie nicht alle vollenden können. Immerhin muss man sagen, Turnier am Ende ist über die Bühne gegangen und zwar nicht erst am Montag, sondern am Sonntag.
Da hätte ich aber auch wirklich nichts drauf verwettet vor der Schlussrunde. Die hatten erstens wahnsinnig Glück, dass sie nicht in den Playoff noch gegangen sind, weil das wäre jetzt dann wirklich knapp geworden hinten raus. Und zum anderen war das eine logistische Meisterleistung. Da muss man den Organisatoren der Genesis Open auch tatsächlich wirklich mal ein Riesenkompliment aussprechen, finde ich. Weil sie wirklich das so gehandelt haben, dass das eben überhaupt möglich war, das noch durchzubringen. Ungewöhnlich zum Beispiel, dass eben die Flights dann nicht nochmal gewechselt haben vor der Schlussrunde. Also normalerweise gehst du ja ganz korrekt anhand Leaderboard dritte Runde raus. Und das wäre natürlich dadurch, dass ja alle zum Teil 36 Loch gespielt haben, wäre das dann eben kompliziert gewesen. Wenn du dann die Flights wieder durcheinander schüttelst, da hättest du wieder Zeit verloren. Und deswegen haben die im Prinzip in derselben Reihenfolge ungefähr rausgeschickt und damit eben auch nochmal Zeit gespart. Und letztendlich hat sich ja in der, ich sage es mal, in den Top 10 hat sich dann doch nicht so wahnsinnig viel noch bewegt. Also im Sinne von, dass da jetzt jemand ganz anders oben steht, als also überhaupt jemand, der nicht im Schlussflight gewesen wäre. Die Sache hat sich ja dann letztendlich schon zwischen Justin Thomas und JB Holmes abgespielt. Mhm. Wenn auch, ja, in einem ziemlichen Rollercoaster, würde ich sagen, über diese Schlussrunde hinweg. Aber also genau. Rein organisatorisch war das war diese Durchführung der Finalrunde wirklich. Also haben sie wirklich auf den Punkt hingebracht. Also toi, toi, toi. Das war im Vorhinein nicht abzusehen, dass das klappen würde.
Und über diesen Rollercoaster, da spricht auch JB Holmes im Interview mit dem Golf Channel.
Yeah, I mean, it was plain. I knew it was going to be very difficult out there to shoot a low score. So, you know, I probably need a little help from Justin. But, you know, getting early, yeah, I made a couple birdies early and kind of let him feel a little bit of pressure. Early hit a four shot lead and it was down to one I think after three or four holes, so you know, just kind of grinded it all day. And you know, we flip-flopped several times. You know, I'm looking great. You know, he makes a bogey on 10, I make a good birdie. The next hole looks like I'm gonna make birdie, he makes birdie, a three putt from like 4 feet, and it flips. So, and then, you know, he ended up doing the same thing a few holes later, but it was with the wind and it was really tough out there.
Ja, der Wind wirklich entscheidend letztlich mit. Es war kalt, es war windig, es war irgendwo auch nass. Es machte trotz, obwohl nachher dann auch die Sonne mal rauskam, irgendwie die gesamten vier Tage nicht so wirklich Spaß, da richtig Golf zu spielen. Aber
es fühlte sich wahrscheinlich wie 4 Wochen
ich
an.
Ich glaube auch, ja. Vor allen Dingen, wenn du 36 Loch tatsächlich gehen musst an einem Tag und das in diesen doch recht ekligen Bedingungen, hast du wahrscheinlich keine große Lust mehr. Aber JB Holmes am Ende mit seinem 5. Sieg auf der PGA Tour dekoriert und es war der 1. seit 2015. Also da ist eine Durststrecke dann auch tatsächlich im Regen zu Ende gegangen. Aber er hat es gesagt, also dieses Auf und Ab mit Justin Thomas, das sorgte dann wenigstens für Wärme beim Zuschauer.
Ja, da erhitzte Gemüter fast schon. Das war natürlich spannend und auch Entertainment. Ist relativ ungewöhnlich tatsächlich, dass eine Schlussrunde so hin und her switcht. Und einfach, ich meine, JT hat da puttmäßig auch echt richtig mitgeholfen. Also da gab es aber so eine Strecke zwischen Loch 10 und Loch 13. Also auf der 10 ist der Par-Putt von Thomas ausgelippt und zwar wirklich äußerst unglücklich. Aber auf der 11 hat also JB Holmes dann ja freundlicherweise beschlossen, dann einen Drei-Putt hinterher zu schieben. Dann hat das wieder hin und her geswitcht und auf der 13 hat JT dann seinen persönlichen Rekord des Tages aufgestellt und einen Vier-Putt dann aus 63 Fuß da irgendwie aufs Grün gelegt. Und das, also das all in all, natürlich hätte JB Holmes dieses Ding niemals gewinnen können, wenn JT nicht so einen krassen Leistungsabfall von Runde 3 auf Runde 4 zu verzeichnen gehabt hätte. Der sah am Anfang der vierten Runde aus wie der klare Sieger. Der hatte zeitweise vier Schläge Vorsprung. Das war, glaube ich, das meiste, vier Schläge. Und dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass er von allen guten Geistern verlassen war, aber der hat dann einfach wirklich ein Tief erfasst, also nicht nur ein Wettertief, sondern auch ein Formtief, was dann dazu geführt hat, also gerade beim Putten, der hat, das kannst du auf Zahlen runterbrechen, der hat in der dritten Runde hat er genau 24 Putts gebraucht und in der Finalrunde 34, ja. Dann nimm mal diese 10 Schläge dazu und dann hast du schon ein katastrophales Ergebnis. Und insofern hat JT da wirklich gut mitgeholfen und JB Holmes da wirklich den Sieg auf dem Silbertablett serviert, ohne allerdings jetzt wirklich aufzugeben. Also es war ja, das Spannende war, dass es ja nicht so war, dass der dann irgendwann ab Loch 14 weg vom Fenster war, sondern dass es ja wirklich bis zum Schluss die Möglichkeit auf ein Playoff gab und er wirklich ja auch ganz, ganz knapp auf den letzten Löchern war er noch dran, er hat gekämpft und ganz, ganz, ganz knapp eben dann zwei Putts nicht gemacht hat auf 17 und 18, die einer, also einer davon hätte halt das Playoff bedeutet. Und da waren, gut, kann man jetzt sagen, das ist Pech, es ist letztendlich nicht Pech, die waren einen ganz kleinen Tick nicht schnell genug, haben dann zu früh weggebrochen. Und ich meine, JT hat das auch gut gesagt. Er hat gesagt, JB won, he played great, but it's always a bummer to hand a tournament to someone. I should have won that thing. Allerdings, also kleine Einschätzung von mir, hättest du tatsächlich gewinnen sollen. Und ja, das ist also, glaube ich, für Justin Thomas, der kann das abhaken. Blöd formuliert, der gewinnt sonst noch genug Turniere. Für JB Holmes war es natürlich ein Riesenknaller, jetzt mal wieder im Winner Circle aufzutauchen. Klar. Aber also große Mitarbeit von JD.
Und das eben nach 2015. Aber JB Holmes hat auch gesagt, Gewinn ist nicht alles.
I mean, it's great. You know, it's what you work hard for and work to do. You know, like I said, you know, the most important thing is God and family and friends. So, this is just a job, and it's amazing I can get to be able to play a game for a living. But in the end, you know, my family, my mom, my dad, my sister, my wife. My kid doesn't love me any more or less because I won. So, like I said, it's awesome feeling. It's what I come out here and try to do every week. Very difficult to do. It's been a few years since I won, so it's a good feeling.
Ja, hat er ja auch irgendwo recht mit der Einschätzung, denn es gibt tatsächlich Wichtigeres als Siege, aber es ist natürlich eine Befriedigung, dann dem Beruf, dem man nachgeht, dann auch so den am Ende auszuführen, dass er dann auch den Erfolg wiederbringt, weil Holmes weiß ja auch, er kann es ja.
Ja, natürlich kann er es, aber er hat natürlich aufgrund seiner Krankheitsgeschichte auch, also für die jetzt vielleicht nicht ganz immer schon bei uns waren, er hatte 2011, müsste es gewesen sein, eine Gehirnoperation. Und dann hat man ihm da irgendwie eine Titanplatte eingesetzt und die hat er dann irgendwie nicht vertragen und dann hat er nochmal eine OP gebraucht und ist dann schon sehr, sehr schnell, also im Januar 2012 schon wieder auf der Tour irgendwie aufgetaucht. Aber das ist natürlich, also eine Gehirn-OP ist einfach kein Spaß und da verschieben sich natürlich die Prioritäten dann irgendwann mal und das ist auch das, was er meint, von wegen, ich bin ja froh, dass ich meinen Beruf wieder ausüben kann. Das haben wir, also diese ganze Geschichte von wegen Gott und die Familie, also Familie gehe ich ja voll mit, aber dass Gott so wichtig ist, also dieses Religiöse, haben wir bei relativ vielen Golfern. Zach Johnson ist auch so ein Bibelfetischist, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch überhaupt nicht respektlos gemeint. Da soll jeder seinen Glauben entsprechend da praktizieren und auch kommunizieren. Aber also Zach Johnson ist auch jemand, der im Interview dann gerne mit Bibelsprüchen manchmal kommt. Was jetzt so für uns hier, würde ich jetzt mal sagen, in Europa vielleicht fast schon eher ungewöhnlich ist. Aber das gibt natürlich auch Kraft und Halt, wenn man sich da in seinem Glauben auch entsprechend aufgehoben fühlt. Und das ist bei J.B. Holmes auch so. Und das gibt dir natürlich eine relativ gesunde Einschätzung, wenn du so eine Operation mal hinter dir hattest und so einen Angriff auf deine Gesundheit. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, also Golf ist nicht alles. Aber ich glaube, dass er sich trotzdem sehr über diesen Sieg freuen wird. Und das natürlich für seine Karrierebilanz auch gut ist. Und mit dem Sieg ist er auch automatisch, jetzt nicht automatisch, aber mit dem Sieg ist er für die WGC in Mexiko auch qualifiziert.
Und auch das ist ja kein schlechtes Turnier. Da gibt es vor allen Dingen dann auch wieder ordentlich Preisgeld zu gewinnen. Kurze Pause, dann geht's weiter mit weiteren Startern, weiteren Stars bei der Genesis Open 2019. Und da müssen wir unter anderem auch noch über Jordan Spieth sprechen, der einen ziemlichen Tag zum Vergessen hatte. Am Schlusstag gleich mehr bei uns.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Genesis Open 2019 bei meinsportpodcast.de, bei nurgolf, unserem wöchentlichen bzw. mehrfach wöchentlich ausgestrahlten Golfmagazin. Und wir schauen auf die Genesis Open und auf die weiteren großen Namen im Leaderboard, zum Beispiel auf dem geteilten vierten Platz. Da liegt Mark Leishman, aber Desiree, da liegt auch Rory McIlroy. Und Rory McIlroy, der hatte sich ja vorgenommen, in diesem Jahr spiele ich hauptsächlich USA. Ich starte in den USA in die Saison und das hat er. Wenn er sich die Platzierung, die er bisher sich eingespielt hat, mal anguckt, wirklich sehr, sehr gut. Dreimal in Folge Top 5 und jetzt eben der geteilte vierte.
Ja, und ganz ehrlich, das ist jetzt nicht schlecht, wenn er noch nicht gewinnt. Nee. Das ist ja so eine These, die man aufstellen kann oder die man unterstützen kann, dass also gerade zum Beispiel als Kontrast, wenn wir jetzt Phil Mickelson sehen, der jetzt in Pebble Beach schon gewonnen hat, obwohl da die US Open dann noch stattfinden, wenn auch in anderen Bedingungen, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da gab es dann durchaus, das habe ich auch, ich ab und zu auch so amerikanische Podcasts und die haben auch schon gesagt, um Gottes Willen, das ist jetzt ja eigentlich gar nicht gut, wenn du zu dieser Zeit des Jahres schon total auf deinem A-Game bist, weil die Saison einfach super lang ist und du das ja dann gar nicht in die wichtige Phase ziehen kannst oder unter Umständen nicht in diese wichtige Phase ziehen kannst, wo dann die Majors sind und so weiter und so weiter. Und für Rory wäre es demnach durchaus, also wir sind ja immer noch bekanntermaßen bei dem Gedankenspiel, dass er ja das Masters gewinnen möchte, wäre es jetzt durchaus schön, wenn er so sich mit Top 5 da jetzt so ranarbeitet und sein Pulver sozusagen nicht zu früh verschießt. Das ist natürlich eine billige These. Der kann deswegen bei Masters trotzdem komplett irgendwie überhaupt nicht reüssieren. Aber es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, diese Turnierplanung jetzt so zu machen, weil er jetzt einfach in diesem Ablauf drin ist, weil er die gleichen Plätze spielt wie die Konkurrenz, weil er jetzt wirklich sich da sukzessive in den Major Swing dann reinarbeiten kann. Und also sein Spiel, es ist immer noch nicht so durchgängig fehlerlos, dass er dann wirklich ganz vorne landet. Aber der hat da schon zum Teil Sachen gebracht. Also er hat aus dem Bunker einmal eingelocht. Das war so grandios. Wobei, da war es auch wirklich so. Also den hat er dann aufs Grün laufen sehen, hat eigentlich schon fast weggeguckt. Und der hat dann auf dem Grün so einen Break genommen und ist dann noch wirklich ins Loch reingelaufen. Also Tempo war fantastisch dosiert. Das war auch an der tiefen Bunker, in die wir nicht gerne reinfallen würden, wenn wir gerade das Grün lesen. Und das war natürlich wirklich so tolle Schläge. Da hat er selber lachen müssen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass der da noch reingeht. Und er hat da wirklich, wirklich streckenweise tolles Golf gezeigt. Und wenn das dann mal durchgeht, dann geht da was, würde ich sagen.
Also drücken wir die Daumen, weil einen starken Rory beim Masters, das wollen wir doch tatsächlich mal sehen, wenn er dann die Geschichte da offen hält vielleicht oder am Ende tatsächlich dann auch gewinnt. Also das fehlende Standbein da einsammelt, diese Masters, diese ja, Blamage in Anführungsstrichen von 2011 dann endlich mal vergessen lässt und dieses Schwert dann da mal über seinem Kopf abhängt. Weitere gute Platzierung von großen Namen, Adam Scott, geteilter Siebter, gut, für den ging es auf der Schlussrunde mit einer 76 dann noch 5 Plätze runter, das passte für Adam Scott dann nicht mehr, aber er ist immer noch ein bisschen besser als Dustin Johnson, für den es allerdings auf der Schlussrunde 13 Plätze raufging auf den geteilten 9. Platz, den teilt er sich unter anderem mit John Rahm und einer, der bei diesem Turnier natürlich auch im Zentrum des Interesses stand, das war Tiger Woods, der landete am Ende auf dem geteilten 15. Rang. Desiree, wie würdest du den Tiger mit seiner 7. Top 15 Plätze Platzierung in seinen 13 Starts bei diesem Event. Er hat es noch nie gewonnen, einschätzen?
Ja, dass er es noch nie gewonnen hat, wurde ja also auch x-mal darauf hingewiesen im Laufe der Übertragung.
Deshalb habe ich es nochmal so hingestellt, ja.
Naja, nee, um Gottes Willen, du hast ja völlig recht. Aber das ist auch so nicht so ganz tolles Mojo eigentlich, aber gut. Ja, bei Tiger war es so, dass er ja durchaus aufsehenerregende Phasen hatte, auch in der 3. Runde speziell. Und in der Schlussrunde war es dann einfach so, dass er auch losgelegt hat, eigentlich wie die Feuerwehr, hat er auf der 10 angefangen und hat dann wirklich Birdie 11, Birdie 14, Birdie 16 gespielt. Tolle, tolle Dinger, also wirklich schönes Golf. Und dann verließen sie ihn irgendwie, also an der 18 dann schon das Bogey auf einem Par 4. Und dann hat er halt nochmal 3 Bogeys nachgeliefert, dann auf 2, 3 und 5, also seiner Backline dann. Und ja, ist damit noch zurückgefallen. Ich meine, das Publikum war natürlich thrilled und er hat sehr, sehr gutes Golf gezeigt. Aber dann irgendwie, man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass da auch so ein bisschen die Luft raus war. Und er hat sich ja in den Interviews hinterher auch wirklich äußerst erleichtert darüber gezeigt, dass das Ding endlich durch war. Und ich hatte so einen Eindruck, also ich meine, das haben übrigens deutlich jüngere Kameraden da auch gesagt, also Justin Thomas, der hatte auch keinen Bock mehr danach der Runde oder war halt auch bedient und auch jetzt nicht nur wegen seines Nichterfolgs, aber bei Tiger Woods war das, glaube ich, schon ein bisschen, wie wir es im Vorfeld auch schon gesagt haben, wenn der jetzt 36 Loch an einem Tag spielen muss, das ist halt auch heftig und das ist für alle anderen auch heftig, aber ich glaube, das hat einfach, dem musste er dann irgendwie so ein bisschen Tribut zollen und hat dann einfach nicht durchziehen können, hat aber auch, also das bin ich wieder, das ist im Prinzip wie bei Rory, der hat phasenweise Sachen gezeigt, wo du sagst, unglaublich, Tiger, was machst du denn da für tolle Sachen? Es war eine Freude zuzusehen und ja, hat halt hinten raus nicht gereicht, aber bei Tiger würde ich jetzt auch im Moment sowieso sagen, kann jederzeit wieder passieren, nämlich im Sinne von, dass der ein Turnier gewinnt und bei ihm auch grundsätzlich nicht auszuschließen, dass das möglicherweise auch ein Major ist.
Sind wir gespannt. Werden wir verfolgen und wir haben auch Jordan Spieth verfolgt und wir haben auch seinen Absturz um 47 Plätze verfolgt auf der Schlussrunde. Der war gut unterwegs, 64, 70, 70, seine ersten 3 Ergebnisse nach den ersten 3 Tagen. Aber an Tag 4 dann eine 81, der hat zwischen 3 und 8 alles gespielt, was es an Scores gibt auf dieser Runde. 81, zum dritten Mal in seiner Karriere die 80 nicht geknackt. Schlechter war er nur 2013 beim Memorial Tournament. Da hat er 82 gespielt. Jordan Spieth, woran lag's? Wir hatten ja schon gesprochen in den letzten Wochen. Putting, okay, vielleicht nicht ganz so schwach wie dann in den letzten Wochen dann auch sein Driving, sein Tee-to-Green-Spiel. Heute auf der 4. Runde, beziehungsweise gestern, da lief dann alles irgendwie den Bach runter.
Ja, also da hat's ihn echt irgendwie zerbröselt, wobei man dann wiederum sagen muss, ist auch eine Qualität. Also er hat ja da wirklich, also auf den Front 9, wo er auch angefangen hat, da ging er eigentlich mit einem Birdie los. Das war ja noch schön am ersten Par 5 und dann eben gleich Double Bogey, Bogey, dann das Triple Bogey auf Loch 5, dann das Double Bogey, dann normales Bogey, Verzeihung, auf der 8. Und dann eben dieses vermaledeite 10. Loch, wo er dann wirklich also ein Quadruple-Bogey hat, ein Doppelpaar auf einem Par 4, eine 8. Und dann ist es wiederum auch eine Qualität, die man ihm jetzt auch zugestehen muss, den Score dann, obwohl wirklich alles schon Bach runter ist, noch zusammenzuhalten und nicht noch weiter abzustürzen. Weil das ist so ein Punkt, wo du eigentlich sagst, jetzt schmeiße ich die Schläger weg oder jetzt habe ich keinen Bock mehr oder ich gehe einfach. Kannst du natürlich nicht, und geht es auch um viel Geld, das ist schon klar. Aber er hat dann wirklich, hat es geschafft, zwischen der 11 und der 18 zumindest überall das Paar dann noch zu spielen. Und das noch irgendwie dann auf diesem geteilten 51. ins Clubhaus zu bringen, ist für ihn natürlich super frustrierend. Das ist auch, das haben wir jetzt einfach öfter gesehen. Der hat auf diesem Platz ja auch schon gerade am ersten Tag die 64 einfach richtig toll gespielt, richtig tolle Ergebnisse gezeigt, ist im Moment aber nicht in der Lage, das über 4 Tage hinzuziehen. Ja, das ist, das hängt aber auch immer wieder an anderen Dingen. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Das ist nicht nur ein reines Putting-Problem. Und ich glaube, dass da diese Genesis Open bei ihm nicht unbedingt in guter Erinnerung bleiben. An seiner Stelle würde ich dieses Turnierwochenende mal möglichst schnell vergessen und mich auf das nächste konzentrieren, weil also das, da kann ich jetzt wenig Positives rausziehen. Natürlich hat er da gute Schläge dabei gehabt und alles. Und natürlich waren die Bedingungen schwierig, aber dass er dann mit einer 81 runtergehen muss, das kann natürlich nicht sein Anspruch sein. Und da wird er auch einfach, ja, das muss er einfach hinfallen, aufstehen, Grünchen richten und nächstes Turnier hilft da nichts.
Mit +1 schlaggleich mit Alex Schäker, der hat auch eine +1 gespielt. Martin Keimer, der liegt 9 Plätze schlechter auf dem geteilten 60. Platz mit einer +3. Immerhin beide im Cut. Und Stefan Jäger ja auch als geteilter 70.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben 3 Spiele im Cut. Stefan Jäger hat auch ein bisschen federn lassen müssen, wobei er konstant immer in den 70ern gespielt hat, schon die ersten 3 Tage und dann eben eine 76 auf der Schlussrunde. Aber das ist immerhin nicht alle drei, wir hatten ja 4 Spieler am Start, also nur unseren Amateur hat es da leider erwischt. Das ist aber jetzt vielleicht auch einfach nicht zu erwarten, dass Lukas Euler, der jetzt ja da als Amateur dieses Turnier mitspielen dürfte, dass er da den Cut zwingend schafft. Der kam mit einer +5 nach 2 Runden raus. Das ist ein achtbares Ergebnis jetzt für ihn und da geht es einfach darum, dabei gewesen zu sein und auf so einem Wahnsinnsplatz, in so einem Wahnsinnsfeld gespielt zu haben und das wird er mitnehmen und er wird trotz verpassten Cut da positiver auf jeden Fall rausziehen. Das ist für ihn eine tolle Leistung und alle anderen drei, also unsere 3 Pros sozusagen, sind alle im Cut, das ist schon mal gut, wobei jetzt natürlich die Platzierungen mit dem besten Spieler auf dem geteilten 51. Platz jetzt nicht so wahnsinnig viel hermachen. Aber man muss wirklich jetzt auch so insgesamt sagen, dieses Turnier auf diesem Platz, der ja schon herausfordernd genug ist, dann noch bei diesen Bedingungen, mit diesen Wetterkapriolen, mit den Verschiebungen, mit zum Teil 36 Loch am Tag spielen zu müssen, ist ein hartes Stück Arbeit. Deswegen auch Credits zu JB Holmes, der damit unterm Strich einfach am besten zurechtgekommen ist, der damit am konstantesten irgendwie spielen konnte und auch die Finalrunde noch am konstantesten und mit den wenigsten schlechten Ausschlägen irgendwie hinter sich bringen konnte. Und damit konnte er sich dann letztendlich durchsetzen, weil halt alle anderen Federn gelassen haben.
So sah es aus. Und am Ende hat JB Holmes dann auf jeden Fall dieses Turnier gewonnen, damit seine Siegesserie durchbrochen. Wir müssen eine Sache aus der Sky-Übertragung von gestern noch aufklären. Der Kollege Gregor Biernat sprach ja davon, dass JB Holmes JB Holmes genannt werden will, weil er mit seinem richtigen oder seinem ausgeschriebenen Vornamen John leicht verwechselt werden könnte mit einem Menschen aus den USA mit einer etwas anderen Profession. Der Kollege Biernat hat es etwas verklausuliert ausgedrückt. Wir sagen es knallhart. Hart. John Holmes ist ein Pornostar. Und damit wollte JB Holmes offensichtlich nicht in Verbindung gebracht werden. Desiree, kannst du das verstehen?
Ja, also ich meine, John Bradley Holmes ist jetzt auch ein bisschen lang. Also insofern kann ich verstehen, dass man grundsätzlich abkürzt. Das mit dem Pornostar, meine Güte, ich meine, John ist jetzt nun wahrlich kein Name, den es sonst nicht noch 380 Millionen Mal gibt. Also es gibt bestimmt auch sehr nette John Holmes, was übrigens nicht heißen soll, dass der Pornodarsteller nicht auch nett ist. Und ja, meine Güte, also das ist die Entscheidung von JB Holmes. Allerdings, wenn man es dann schon aufgreift, die Thematik, dann sollte man auch zum Punkt kommen, aus meiner Sicht. Schöne Grüße. Also insofern, da dann so ein Mysterium dann draus zu machen und den Zuhörer und Zuschauer dann seinen Gedanken oder Google zu überlassen, ist ja dann auch so ein bisschen gemein.
Wir zwingen euch nicht zu googeln, wir lösen knallhart auf und sagen, auch der Pornodarsteller John Holmes, der fungiert nicht als mit seinem echten Namen. Der heißt nämlich in echt John Curtis Estes, wollte wahrscheinlich nicht mit Bob Estes verwechselt werden. Deshalb hat er sich Holmes genannt. genannt und wusste nicht, dass da vielleicht irgendwann nochmal ein Golfer gleichen Namen kommt. Egal, das haben wir aufgedröselt. Wir machen eine kurze Pause. Ihr könnt euch von dieser Information erholen und dann geht's auf die European Tour.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir schauen auf die European Tour, genauer gesagt in den Golfclub oder Country Club Lake Karrinyup in Perth, Australien. ISPS Hender World Super Six in Perth, mal wieder ein etwas anderes Format auf der European Tour als im Rest der Golfwelt. Mal wieder ein Experiment, das in diesem Jahr allerdings schon zum dritten Mal ausgetragen wird. 3 Tage Stroke Play und der Finaltag dann im Matchplay und der Sieger der Gesamtveranstaltung, das war Ryan Fox am Ende. Der setzte sich nämlich im Finale gegen den Spanier Adrian Ortegi durch mit 3-2 nach 6 Löchern wohlgemerkt. Also der hat den Spanier da ziemlich hart geschlagen und Ryan Fox sagte hinterher auch im Interview mit der European Tour, wow, war eigentlich ganz leicht.
I just felt really calm. I think I was a bit quick early. And, you know, in the quarter, in the semi, and got away with it. And, you know, I guess I had a bit more of a chance to just sit down and take stock of things after the semi. I literally walked straight from the 18th to the tee in the previous matches. And it was nice to just relax and get focused for the final. And, you know, Adrian helped me out on a couple of holes, but I felt really in control of things out there. And, you know, it was nice to hold a couple of putts that mattered and, I guess, make it fairly easy in the end.
Am Ende war es einfach, im Halbfinale, da hat er sich etwas schwerer getan, da hat er nur mit einem auf gegen Paul Dunn gewonnen, Desiree, Ryan Fox, jetzt ist er endlich Sieger auf der European Tour, hätte im letzten Jahr schon passieren können, bei einem etwas prominenteren Turnier.
Ja, das war im letzten Jahr natürlich eine ganz knappe Geschichte bei der Dubai Duty Free Irish Open. Und also das Rory-Turnier sozusagen. Und da hat er einen ziemlichen Fight mit Russell Knox letztendlich gehabt, der ihn in letzter Sekunde noch abgefangen hat und dann also auf dem letzten gespielten Loch einen riesen Putt gelocht hat und das erste Playoff-Loch dann gleich auch noch irgendwie für sich entschieden hat. Und deswegen hat Ryan Fox dieses Rolex Series Event dann nicht gewonnen, was natürlich sehr ärgerlich war, auch hoch dotiert. Und dafür hat er sich aber jetzt bei diesem Super Six jetzt tatsächlich so in Szene setzen können, dass er das nach Hause gebracht hat. Und ja, natürlich, das ist im Nachhinein relativ wurscht, ob da das Halbfinale gegen Paul Dunn ein bisschen knapp war. Er hat es einfach bis zum Ende hindurch gebracht und dann einen sehr deutlichen Sieg über Ortegi da gezeigt im Matchplay. Und ja, also das ist jetzt ist einfach, es ist relativ egal, wo du deinen ersten Sieg holst auf der European Tour. Das ist einfach der Kickoff und das ist der Start. Und gucken wir mal, ob da von ihm dann noch weitere Siege folgen werden.
Aber für einen Neuseeländer in Australien zu dominieren, das ist jetzt ja auch nicht, oder triumphieren, das ist jetzt ja auch nicht gerade das Schlechteste.
Nein, mit Sicherheit nicht. Und er ist natürlich jetzt rein, wie soll ich sagen, rein vom Kontinent her.
Heimspiel,
Neuseeland.
Kann man schon
ja,
sagen.
Ja, also von der Ecke der Welt her, sagen wir es mal so, ist es natürlich ein Heimspiel für ihn und mit Sicherheit auch dann natürlich eine große Freude, wenn man dann das entsprechend hinter sich bringen kann. Wir hatten ja gerade bei den deutschen Spielern oft das Gefühl, dass die in der Ecke da unten jetzt einfach nicht so richtig angekommen sind und da jetzt nicht so richtig toll spielen konnten. Und das zumindest war jetzt für ihn überhaupt kein Problem. Der hat sich offensichtlich wohlgefühlt und ein richtig gutes Turnier abgeliefert.
Und er hatte nach der dritten Runde, nachdem ja dieser endgültige Cut gezogen wurde, gar nicht mal die Top-Position inne. Aber das hatten wir ja auch schon vorher gesagt. Muss man auch nicht. Man muss sich nur in eine ganz vernünftige Position bringen, um dann im Matchplay letztlich dabei sein zu können. Er hatte eine 68, eine 68 und eine 72 gespielt und war damit zunächst mal geteilter Fünfter vor dieser Schlussrunde. Naja, und dann kam er eben in das K.O.-System und dieser Wechsel von Stroke auf Matchplay hat ihm nicht viel ausgemacht und macht und er hat es bei den Kollegen der European Tour erklärt, warum nicht.
I always enjoyed matchplay as an amateur. I had a pretty decent record playing for Auckland in the Interprovincial and you know, it's, I grew up playing team sport, so it's kind of, you know, what, I guess I play a lot, like 15, 20 years of team sport, so you get used to just trying to beat someone. And I quite like that, and, you know, it's a bit different than trying to beat the golf course, and, you know, it wasn't too hard a switch in the end, and, you know, I guess it's nice having the added, you know, bonus. If you hit a bad shot, you know, you're only losing a hole, although losing a hole in a six-hole match is a little harder than an 18-hole match, but it's not like coming down the stretch where if you make a double or a triple, you're out of the tournament. So it's a little bit of a freer format.
Ist das ein Vorteil, Desiree, aus deiner Sicht, wenn man mal Teamsportarten betrieben hat und weiß, wie man einen Gegner oder dass man einen Gegner direkt im 1:1 hat, dass man da fürs Mindset, letztlich für das Matchplay, da schon mal die Grundlage legt, dass man das eben über Jahre offensichtlich in der Jugend betrieben hat?
Warum nicht? Also es ist tatsächlich so, dass das im Matchplay halt eine Komponente dazukommt, die wir aus dem Stroke-Play natürlich nicht kennen und die es jetzt so dem totalen Individualsportler manchmal schwieriger macht. Also du kannst halt nicht einfach nur dein Spiel durchziehen. Also er hat es so schön gesagt, du spielst ja dann nicht nur gegen den Platz, das ist das, was der Golfer tagtäglich macht, sondern du spielst gegen einen Gegner. Natürlich hast du jetzt, prinzipiell heißt es im Golfsport, auch im Matchplay erstmal, ja gut, ich muss halt gucken, wie ich da zurechtkomme, aber da ist es eben jetzt nicht so, dass du auf die lange Sicht dann spielst und dass du ein Ergebnis über 18 Loch in Anführungszeichen verwaltest oder auch einfach Rückschläge dann hinnehmen kannst, sondern du musst wirklich auf dem Punkt da sein. Also gerade bei diesem 6-Loch-Matchplay ist das ja noch viel komprimierter. Und ich denke schon, dass das fürs Mindset nicht so schlecht ist, wenn man da Erfahrungen hat aus anderen Sportarten, die einfach mehr auf dieses Mann gegen Mann dann ausgerichtet sind. Und das klingt für mich durchaus schlüssig. Gibt es wahrscheinlich Spieler, die sagen, nö, das braucht's nicht. Das ist dann auch schlüssig, das muss jeder halten, wie er das möchte. Aber ich denke, das hat ihm wahrscheinlich unterm Strich geholfen.
Und damit hat er sich diesen ersten Sieg geholt. Wenn wir auf die Deutschen mal gucken, dann können wir sagen, am Sonntag leider keiner mehr mit dabei. Bernd Ritthammer nach 3 Runden noch der Bestplatzierte als geteilter 34.
Ja, das war auch das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Also die haben es halt einfach nicht geschafft, in diese Top 24 zu kommen, die ja dann den Sonntag noch spielen. Bernd Ritthammer hat sich erneut übrigens wieder da sehr, sehr gut platziert mit Platz 34. Da wäre man ja normalerweise, würde man sagen, ja, ist eigentlich doch gar nicht so schlecht, kann am Sonntag ja noch was gehen. Aber bei diesem Modus bist du halt am Sonntag dann nicht mehr dabei. Und ja, insofern können wir da jetzt auch nicht mehr berichten von unseren deutschen Spielern. Der Modus an sich ist wirklich interessant. Ich habe jetzt auch nach erfolgtem Turnier einfach nochmal so ein bisschen die Scoreboards angeguckt. Es sind ja die Top 8, um die es geht. Also es geht um die Top 24, dass du im Sonntag bist, das ist klar. Und davon spielen die Top 8 ja die erste Runde dann nicht. Die sind sozusagen gesetzt für die zweite Runde. Und die anderen 16 spielen 8 Gewinner aus, die dann gegen diese Top 8 antreten dürfen in der zweiten Runde. Und das hilft gar nicht immer, dass du dann Top 8 bist und diesen ersten Matchplay-Durchgang nicht spielst. Nach diesem Jahr hat man bei manchen Kollegen wirklich den Eindruck, dass diese Übungsrunde, wenn du also auf Platz 9 bis 24 da ins Finale gegangen bist, gar nicht geschadet hat. Also Otegi zum Beispiel musste da durch, hat da gegen Daniel Gay gewonnen, Scott Vincent war da dabei, Und also da wirklich Spieler, die dann tatsächlich eigentlich so ein bisschen gut in Schuss waren und dann in der zweiten Runde, wo dann diese topgesetzten 8 Spieler dazu kamen, auch wirklich gut performen konnten. Überraschend dann zum Beispiel Thomas Peters, auf den sicher viele gewettet hätten, der dann sang- und klanglos in seiner ersten gespielten, aber in der zweiten Runde ausgeschieden ist gegen Min Woo Lee, der eben die erste Runde auch schon gespielt hatte. Also das ist so immer wieder erstaunlich, wie dann der weitere Verlauf ist. Aber Matchplay ist Matchplay. Paul Dunn hat da auch wirklich toll gespielt, war da immer gut dabei, hat dann eben gegen Ryan Fox im Halbfinale dann nichts mehr ausrichten können. Folgerichtig hat Ryan Fox dann auch das Finale gewonnen. Ich glaube aber auch, dass Adrian Otegi mit seinem zweiten Platz da relativ glücklich ist. Weil es einfach schon eine Leistung ist, sich dann über diese vielen Runden im Matchplay da am Schluss zumindest im Finalflight dann zu befinden und um Platz 1 und 2 zu spielen. Also interessantes Turnierformat, auch nach nochmal drüber schlafen, muss ich sagen. Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Das ist mal eine Abwechslung und macht echt Spaß zum Zuschauen.
Und wir werden es weiter verfolgen, denn es wird ja noch ein bisschen ausgetragen und diese 6-Loch-Serie, die wird ja auch von der European Tour noch ein wenig weiterentwickelt. Wir machen eine kurze Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und dann schauen wir noch auf die Damen, die ja auch in Australien am Start sind und zur Shub Classic bei den Champions, wo Bernhard Langer mal wieder mitgemischt hat um den Sieg. Gleich bei uns.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de und wir bleiben noch in Australien. Wir schauen nämlich auf die ISPS Hender Women's Australian Open. Wir hatten ja eingangs unserer Sendung schon mal auf dieses Turnier kurz hingeblickt. Vor allen Dingen dann auf die junge Dame, über die gesprochen, die dort ja leider sich in den Bunker gelegt hat bei ihrer Pre-Shot-Routine. Die gute Bronte Law aus England, die ist am Ende übrigens geteilte 15. geworden. Das haben wir damit auch noch nachgetragen. Aber gewonnen hat Nelly Korda mit minus 17. Zwei Schläge vor Jin Yong Ko, die kam auf minus 15. Und Wai Ling Su, die holte eine minus 12. Und für Nelly Korda ist es deshalb auch bemerkenswert, weil genau 27 Jahre nachdem ihr Vater die Australian Open im Tennis gewonnen hat. Da hat sie dann die Familientradition mittlerweile schon fast fortgesetzt und eben auch in Australien gewonnen, dieses Turnier sich gesichert und entsprechend ja, dann auch mit ihrer Schwester gefeiert. Die war nämlich per FaceTime zugeschaltet und hat den Siegpart gesehen. Das erzählte Nelly Korda bei den Kollegen der LPGA und beim Golf Channel.
Yeah, she did. It was pretty much just screaming congratulations, but she was really happy for me and it was really special. I mean, this win's really special for my family, so.
Gibt das denn keine Fernsehübertragung in den USA? Müssen die per FaceTime da illegal gucken?
Nee, aber das ist natürlich deswegen witzig. Du hast zwar jetzt den Vater genannt, Peter Korda, als Tennisspieler, aber es ist ja noch viel mehr Familie mit dem Spiel. Ihre Schwester Jessica, die sie da eben gefacetimed hat und da auch dann natürlich völlig thrilled war, dass ihre kleine Schwester da gewonnen hat. Jessica hat ja die Australian Open vor 7 Jahren gewonnen. Mhm. Und es gibt noch einen Bruder, der auch Tennis spielt wiederum, Sebastian Korda. Und der hat den Australian Open Boys Singles Title im letzten Jahr gewonnen. Also die ganze Familie hat in Australien gewonnen, nur Nelly Korda noch nicht. Und dann hat sie sich halt gesagt, gut, das machen wir jetzt mal. Und sie hat auch deswegen gesagt, I'm just happy to finally be part of the club. Und das ist ihr jetzt gelungen. Und ja, das ist schon auch in so Sportlerfamilien, wenn so alle anderen da natürlich so Titel einheimsen, macht sowas dann tatsächlich auch nochmal was aus. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagt, Mensch, Kinder, ich will da auch mal gewinnen. Und das hat sie richtig gut gemacht.
Das hat sie gemacht und musste sich aber dann auch auf dieser Runde noch ein bisschen der Konkurrenz letztlich erwehren. Und das sagte sie auch im Interview.
Yeah, I mean, I saw Jinyan was coming in close. But, you know, it was actually just one bad hole that I had today. But I bounced back on 17 and, you know, I didn't know what score she was at by then. So I was just trying to hit it close and, you know, trying to give myself some opportunities.
Also, da konnte sie sich dann letztlich auch erwehren. Wenn man nur ein schlechtes Loch hat, dann ist das keine schlechte Voraussetzung, um dann am Ende ein Turnier zu gewinnen.
Das kann man wohl sagen. Also gut, ich würde jetzt, also sie hat 2 Bogies gespielt, ich würde es auf 2 Löcher ausdehnen, die jetzt nicht so prickelnd waren. Trotzdem hat ein Spieler manchmal, wenn du quasi ein Bogey noch rettest, hast du manchmal trotzdem ein gutes Gefühl. Deswegen, insofern wird sie das anders sehen. Aber sie hat das wirklich, sie konnte sich da gegen Jin Yong Ko wehren, die eben eine bogeyfreie, makellose Runde gespielt hat. Diese 64 war wirklich toll und die ja vor allen Dingen die Titelverteidigerin war. Und wenn du im Vorjahr da schon gewonnen hast, dich erwiesenermaßen auf diesem Platz gut auskennst, dann ist das natürlich schon nochmal so ein Move. Und sie hat eben da auf 16 und 18 zum Beispiel auch nochmal zwei Birdies gespielt. Nicht, dass sie vorher nicht auch schon sechs andere gespielt hätte. Und durch dieses Bogey an der 15 war das schon nochmal so ein bisschen eine knappe Geschichte. Und Nelly Korda hat dann an der 17 wirklich das sehr entscheidende Birdie gespielt, was ihr dann Luft verschafft hat. Und dann konnte Jin Dong-Ko eben nicht mehr näher rankommen. Aber insgesamt ist das trotz der zwei Bogies eben eine super Performance von Nelly Korda. Jin Dong-Ko hat einfach in den Vorrunden die Schläge verloren, die es gebraucht hätte, dass sie da noch näher rankommt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da hatte Nelly Korda die bessere Ausgangsposition und hat die auch genutzt und verteidigt sozusagen. Aber diesen Korda-Slam da jetzt heimgebracht zu haben mit dem vierten Titel für das vierte Familienmitglied ist sowieso eine Riesensache. Also da kann sie sich wirklich drauf ausruhen, dass sie da ein richtig gutes Turnier gespielt hat.
Das hat sie definitiv. Aus deutscher Sicht, Isi Gabsa geteilte 47. Caroline Masson geteilte 58. Ja, immerhin Cut geschafft, ne?
Ja, also da ist jetzt einfach nicht so richtig viel drin gewesen. Überraschend, ne? Also auch die Damen haben sich offensichtlich da jetzt nicht so richtig wohlgefühlt und nicht so richtig ankommen können auf dem Platz. Ja, weiß man jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie klimatisch irgendwie da zu verorten ist oder ob das andere Gründe hatte, aber sind jetzt keine Riesenergebnisse zu vermelden. Der Vollständigkeit halber, Olivia Cohen hat den Cut verpasst. Die hatte am ersten Tag eine relativ fiese 80 gespielt. Da war dann mit insgesamt plus 10 der Cut definitiv nicht zu schaffen. Und ja, nächstes Turnier, nächstes Glück für alle drei, würde ich sagen. Und ja, die Korda-Familie wird eine schöne Party gehabt haben, gehe ich mal von aus.
Davon ist tatsächlich auszugehen. Nächstes Turnier, neues Glück bei uns auch. Wir gucken auf die Schapp Classic auf der Champions Tour bei den Senioren. Und das war eine spannende Geschichte. Am Ende musste nämlich im Playoff entschieden werden zwischen Miguel Angel Jimenez, Olin Brown und natürlich Bernhard Langer. Die drei kamen ins Playoff. Am Ende setzte sich Jimenez dort durch, gleich am ersten Extraloch, aber der hatte eigentlich gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass es zu einer Playoff-Entscheidung wird kommen können.
Well, as I think it can be a playoff because the day was tough, no? And it's I saw Bernard is a par 5 to play, and I think he's gonna be better there, and probably it's not gonna be playoff. I just eat in there, never set my shoes, thinking that still you had to play, no? But he's probably the only one who can make up to 14, and especially when he hit the second shot, just being high on the right side of the 17th, and I think I have to say I'm feeling a little sorry for Olin Broly, you know, that is what happened on his final hole, you know, that finished without double bogey. So, pity for him, no, but because he playing very well, very solid. We are both playing very well, very solid all day long.
Ja, aber am besten hat dann am Ende Miguel Angel Jimenez gespielt, auch wenn er gedacht hat, der Bernie macht sowieso.
Der Bernie macht sowieso, ist grundsätzlich jetzt kein abwegiger Gedanke bei seiner Historie auf der Champions Tour, hat er aber nicht. Und was ich sehr, sehr sympathisch finde, aber so ist Miguel Angel Jimenez eben, dass er sagt, Olin Brown hat mir total leid getan. Der hat nämlich auf dem letzten regulär gespielten Loch ein Double Bogey gespielt und sich damit ins Playoff geschossen, aber eben im negativen Sinn, also ist aufs Playoff noch runtergefallen. Da zeigt Jimenez irgendwie Verständnis und Größe. Bernhard Langer hat das Birdie am letzten Loch, was Jimenez ihm ja quasi gedanklich schon zugeordnet hatte, eben nicht spielen können. So haben sich alle drei im Playoff wiedergefunden. Und da war aber dann auch ganz, ganz klar, dass Jimenez mit dem Paar auf diesem Paar 4 dann das für sich entscheidet. Und Olin Brown und Bernhard Langer haben da eben beide Bogey gespielt und waren dann draußen. Also es war relativ kurz und schmerzlos. Ja, was bleibt? Bernhard Langer, wie immer, ganz weit vorne. Und Jimenez ist einfach eine coole Socke, kann man nicht anders sagen. Er hat ja auch wirklich drauf angesprochen, weil er ja so immer so mit Zigarre und so und kleinem Bäuchlein natürlich irgendwie eher dargestellt wird und er sich selbst ja auch so darstellt. Sagt natürlich auch selbst, I'm working hard and I practice and go to the gym, apart from smoking and drinking. Also der ist einfach jemand, der den Wettbewerb liebt und der sagt, this is what I love to do. I love to play golf. To me, competing is my life. I go to any competition, I want to win. I work for that. Und das ist so ein bisschen ein Unterschied, einfach jetzt von der Kommunikation. Ich würde nicht sagen von der prinzipiellen Zielsetzung, aber zu JB Holmes, der sagt, naja, Mai, ob ich jetzt gewinne oder nicht, meine Familie liebt mich deswegen auch nicht mehr. das bringt Jimenez gar nicht erst ins Spiel, aber der betont halt mehr so diesen kompetitiven Aspekt und sagt, hey, ich habe da total Bock drauf und ich gewinne einfach gern und ja, macht Spaß.
Das macht Bernhard Langer auch, aber der Weg dahin ist natürlich dann wieder ein ganz anderer. Der Asket gegen den Genießer sozusagen. Und ist ja auch erfolgreich. Jimenez, 7 Siege schon auf der Champions Tour.
Ja, da wird langsam eine Bedrohung. Nein, ich meine, muss jetzt da rein vom Verlauf, muss man natürlich ganz klar sagen, Bernhard Lange wird nicht jünger. Das ist mit größtem Respekt gesagt. Und es drücken natürlich jetzt immer mehr Spieler, die jetzt dann die 50 überschreiten, nach. Und es ist schon so, dass er sich dieser Konkurrenz natürlich erwehren muss. Und ich denke, dass jetzt wahrscheinlich mit der Siegmenge pro Jahr jetzt bei Bernhard Lange nicht zwingend immer noch weiter aufwärts gehen wird. Aber allein, dass er in seinem Alter einfach so dermaßen gut noch in Shape ist und immer noch einfach relativ routiniert Sieg nach Sieg da einfährt, zeigt ja, dass er sich selbst gegen diese 50-Jährigen immer noch gut durchsetzen kann, dass dann halt natürlich jetzt immer mal wieder ein Miguel Angel Jimenez oder auch Vijay Singh oder die, wie sie alle heißen, die da jetzt nachkommen, auch Colin Montgomery, da um die Ecke kommen und dann ihn auf der Schlussrunde dann noch irgendwie besiegen. Das mag ja sein, aber Bernhard Langer ist trotzdem, denke ich, auf dem Weg eventuell da wirklich noch Rekorde zu brechen. Und also mein größtes Chapeau an Bernhard Lange, mein geteilter Zweiter, ist jetzt auch kein so super schlechtes Ergebnis und für die Jahreswertung zählt das alles mit. Und da bin ich gespannt, ob er das dieses Jahr tatsächlich wieder schafft und womöglich durch seine Konstanz und durch sein wirklich absolut abrufbares, sehr, sehr, sehr gutes Spiel da womöglich am Schluss wieder ganz vorne steht.
Werden wir alles verfolgen hier im weiteren Jahresverlauf bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Das war unser heutiger Marsch bzw. unsere heutige Runde über, wie viele Turniere haben wir jetzt? 4 besprochen hier in der Sendung. Also kleiner Ritt bei uns am Montag und das gibt's jeden Montag und zwischendrin in der Woche ja dann auch noch die aktuellen Updates. Also wenn euch das gefällt, dann schreibt uns gerne eine kleine Rezension bei iTunes. Wenn es euch nicht gefällt, gerne auch, dann wissen wir, wo wir vielleicht dran ansetzen können, um die Sendung für euch attraktiver zu machen. Und ansonsten hört ihr gerne wieder rein. Abonniert den Golffeed, abonniert den Nurgolffeed auf meinsportpodcast.de oder bei iTunes und dann seid ihr immer bestens informiert und auf dem Laufenden und erfahrt auch, welche Spieler heißen wie Pornostars. Also ihr kriegt bei uns alles rund um den Golfsport ins Haus geliefert hier auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.